die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr trotz des sonnigen Wetters, finally scheint die Sonne, dass ihr trotz des schönen Wetters eingeschalten habt. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Magdalena, Brigitte und Sarah. Dank euch kann ich diesen Podcast weitermachen und auch danke an alle, die den Podcast schon länger supporten. Nur dank euch ist es möglich, hier weiterzumachen. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr Große Töchter auch supporten wollt, dann geht das auf Steady und auf Apple Podcasts. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge ist meine Lieblingsbuchhändlerin Nicole List zu Gast. Die hat nämlich jetzt ein Buch geschrieben, also sie ist jetzt auch Autorin. Das Buch heißt Angst vor Männern und ist bei Wasser erschienen und genau darüber sprechen wir. Über Angst vor Männern. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Nicole. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast für Große Töchter. Ich beginne jede meiner Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Wer bist du und was machst du?
Hallo, mein Name ist Nicole List. Ich bin Buchhändlerin. Ich habe eine eigene Buchhandlung in Wien in der Porzellangasse, eine mehrsprachige. Und jetzt seit kurzem bin ich auch Autorin.
Ja, und wir kennen uns auch deshalb, weil du meine Lieblingsbuchhändlerin bist, wenn es um Büchertische geht.
Voll lieb, danke.
Und bei meinen Büchern immer die Büchertische machst. Genau, und du hast eine wunderbare Buchhandlung im 9. Wiener Gemeindebezirk und du bist jetzt Autorin.
Ja.
Frisch gebacken.
Schräg.
Ja.
Außergewöhnlich. Schön.
Ja. Dein erstes Buch heißt Angst vor Männern, ist bei Wasser erschienen, ein neuer Wiener Verlag auch. Ja, wie geht's dir so knapp kurz nach der Veröffentlichung?
Es ist eine super schwierige Frage. Ich bekomme die jetzt in letzter Zeit öfter gestellt und ich weiß gar nicht so recht, wie es mir geht. Ich glaube, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich bin so ein bisschen so einem Tunnel zwischen Freude, noch gar nicht wirklich realisieren, was jetzt irgendwie alles passiert. Ich war, glaube ich, davor total, also viel nervöser, als ich jetzt im Nachhinein sein hätte müssen. Mhm. Aber es ist schön, aber manchmal ist es immer noch komisch, wenn dieses Buch bei mir im Nachtkastchen liegt und ich mir denke,
das ist dein Buch.
Das ist mein Buch. Ja. Ich habe das geschrieben. Ja. Wow. Also schon verrückt.
Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dieses Buch überhaupt geschrieben hast?
Begonnen hat alles eigentlich mit einem Essen mit Stefanie Jaksch, mit der Verlegerin. Wir waren einfach privat essen und haben geplaudert und da habe ich ihr dann damals erzählt, dass ich glaube, es hat damit begonnen, dass ich erzählt habe, dass ich gerade jemanden kennengelernt habe und total unsicher war in dieser Position und in dieser Rolle und ich wusste gar nicht so ganz, wie gehe ich jetzt damit um, weil ich da eben schon einfach länger keine Beziehung mehr hatte und auch gar kein Interesse daran hatte, weil, das habe ich erst da irgendwie so festgestellt, ein bisschen davor, so diese Angst einfach hatte, Unsicherheiten, kann man jemandem vertrauen oder nicht, wie ist diese Person? Und das habe ich ihr so erzählt im Gespräch und irgendwann schaue ich sie an und sage, ich habe Angst vor Männern. Und dann haben wir noch natürlich weiter darüber geplaudert und irgendwann sagt Steffi dann zu mir, schon so beim Zahlen, ja, das wäre irgendwie ein Buch. Das wäre eigentlich der ideale Buchtitel. Und ich dachte irgendwie das Gleiche, aber das klingt ja im ersten Moment ein bisschen okay, wie man echt ein Buch schreiben über seine eigenen Ängste. Aber sie hat mir dann, ich glaube, 1 oder 2 Tage später nochmal eine Nachricht geschrieben, so, ich habe nochmal darüber nachgedacht, das ist wirklich ein Buch. Mhm. Ja, und ein paar Monate später haben wir dann wirklich ernsthaft darüber gesprochen, ob ich ein Buch schreiben will.
Warum hast du denn Angst vor Männern? Könnt ihr jetzt fragen, warum nicht?
Ja, das wäre wahrscheinlich schneller, also dann wären wir schon früher fertig. Warum habe ich Angst vor Männern? Ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder übergriffige Erfahrungen erlebt habe, die mich extrem geprägt haben. Ich hatte auch eine Beziehung mit häuslicher Gewalt, die mich sehr, sehr stark natürlich geprägt hat. Ich war sehr jung damals. Aber es war nicht nur das, sondern es war einfach alles, was passiert ist. Also jedes Mal, wenn ich gecatcalled wurde, jedes Mal, wenn auch innerhalb einer Beziehung wieder ein Vertrauensbruch kam, jeder Übergriff beim Fortgehen, jemand greift dir einfach so auf den Hintern. Und es hat einfach nie aufgehört. Aber es gab auch ganz andere Situationen, also wirklich auch im beruflichen Kontext, einfach weil man ständig irgendeinen Übergriff erlebt hat. Und es gab dann ja eine sehr, sehr prägende Situation für mich, über die ich auch im Buch schreibe, mit dieser Schneekugel, die mir jemand zugeschickt hat. Und das war ein anonymes Paket und ich habe plötzlich so richtig Panik bekommen. Was ist das? Also ich wirklich alles, als würde mir jemand...
Was ist da passiert? Magst du das vielleicht nochmal kurz für die ZuhörerInnen sagen?
Also ich habe ein Paket in die Buchhandlung bekommen ohne Absender und wusste aber, also immer wenn ich was von Verlag etc. bekomme, ist das klar deklariert, da war einfach alles geschwärzt und ich wusste, okay, das ist eher was Privates, dass er mich an die Buchhandlung halt geschickt wurde. Und mein erster Gedanke war, vielleicht ist da eine Briefbombe drin. Das klingt jetzt echt, also immer wenn ich sowas erzähle, ist das natürlich für Leute schräg.
Na, ich verstehe das sehr gut, als Frau, die auch in der Öffentlichkeit steht. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja. Danke. Also das tut auch immer gut, sowas zu hören, dass man eben nicht nur hypochondrisch ist, sondern dass halt auch Tatsachen sind. Und dann habe ich mich zuerst geweigert, dieses Paket aufzumachen und meine Arbeitskollegin meinte so, na bitte, also ich packe das jetzt aus für dich. Und sie macht das halt auf und ich dachte, okay, was ist, wenn da jetzt irgendein Gift anschlägt? Also wirklich, ich hatte wirklich alle möglichen Fantasien. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass da einfach ein Geschenk drin war, eine Schneekugel. Und eine Nachricht, aber alles anonym und ich wusste nicht, von wem das kommt. Das heißt, irgendjemand also muss wissen, dass ich Schnee liebe etc. Und ich habe dann tatsächlich so Plastiksackerl genommen und habe diese Schneekugel in dieses Plastiksackerl, habe das in einen Karton, habe den Karton im Plastiksackerl und habe dann drüber, also den Karton dann nochmal außen drüber, nochmal in so eine Plastiktüte und habe das alles verschnürt und habe mir gedacht, nein, also wenn da jetzt trotzdem irgendein Gift drauf, also es klingt, aber ich war so voller Panik.
Ich verstehe es so gut.
Hände gewaschen, desinfiziert.
Ja, ja, ja.
Und dann bringe ich das raus in den Müll und in dem Moment sehe ich auf so einem Schnipsel eine Adresszeile, also den Absender, quasi den Poststempel. Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor ein paar Monaten einen jungen Mann kennengelernt habe, der aus dieser Region kommt. Und schreibe ihm so voller Panik, hast du mir eine Schneekugel geschickt? Und er schreibt, ja, hast du sie endlich bekommen? Ich weiß ja, du liebst Schnee, ich wollte dir eine Freude machen. Und ich weiß, du musst noch ewig auf Schnee warten, aber ich wollte einfach, dass du jetzt im Herbst schon ein bisschen Schnee hast. Und ich dachte mir so, crazy. Also es war echt ein lieb und gut durchdachtes, aber bitte, ey, schick's nicht anonym quasi.
Nein,
oder?
Don't do it.
Oh Gott. Aber für mich war da halt echt so das erste Mal wirklich so Panik, richtige Panik. So, ist es irgendwie wirklich ein Angriff auf mein Leben?
Aber das zeigt ja auch schon mal so schön, also schön ist das falsche Wort, aber es zeigt sehr eindrücklich auch, womit man sich eigentlich als Frau die ganze Zeit womit man sich rumschlagen muss, mit welchen Ängsten man lebt. Dann, also die zweite Ebene ist ja als Frau in der Öffentlichkeit.
Ja.
So. Also wie gesagt, ich kann das urgut nachvollziehen, ich wäre auch komplett panisch geworden. Ja. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie wenig Männer das am Schirm haben. Ne? Also der denkt sich halt nichts dabei, der schickt dir halt diese Schneekugel, was ich denke, die freut sich, ne? Weil er sich auch freuen würde, aber er ist halt keine Frau in der Öffentlichkeit.
Er hat sich auch, weiß nicht, voll oft entschuldigt und so. Und dann so, oh mein Gott, es tut ihm so leid, das hat er natürlich nicht bedacht und so. Und das ist ja auch, er hat es eben, wie du sagst, nicht bedacht. Er hat nicht bedacht, was das für mich bedeuten könnte, wenn ich ein anonymes Paket bekomme. Und so traumhaft das auch klingt, dass man da jetzt irgendwelche anonymen, riesengroßen Rosensträuße, keine Ahnung.
Nein.
Nein, also bitte, mach das nicht. Schreib deinen Namen dazu, schreib einen klaren Absender. Ich will wissen, von wem ich was bekomme. Aber ja, das war schon wirklich, also auch so dieses, was erlebe ich da eigentlich? Also und was eben.
Und das hat dazu beigetragen, dass du dann dir gedacht hast, dass du möchtest dieses Buch schreiben.
Ja, also das war eigentlich so ein bisschen auch davor, eben vor diesem Gespräch eigentlich mit Stefanie Jaksch. Aber das war das erste Mal, dass ich das wirklich so diese Panik gespürt habe und dann eben so im Gespräch mit ihr das laut ausgesprochen habe. Und dann war irgendwie klar, ja, man muss darüber schreiben. Mhm. Man muss einfach, weil es gibt so viele Geschichten und es gibt so viel zu erzählen. Mhm. Das könnte eigentlich auch ein dickeres Buch sein.
Das könnten zahlreiche Bücher sein. Ja. Also ich glaube, wir würden nicht mehr fertig werden mit dem Schreiben. Du hast dich ja dazu entschieden, also du hast es jetzt auch schon erzählt, dass du in dem Buch auch sehr persönlich schreibst, deine eigenen Geschichten mit Männern, mit Übergriffigkeit durch Männer, mit Gewalt durch Männer. Warum hast du dich entschieden, so persönlich zu schreiben auch? Weil das ist ja auch eine sehr mutige Entscheidung, finde ich. Genau, warum hast du das so gemacht?
Also der erste Ansatz war natürlich, dass ich ich bin keine Wissenschaftlerin, ich wollte kein Sachbuch schreiben, ich wollte nicht da jetzt irgendwie mit, also ich belege auch manches mit Statistiken und Zahlen, Daten, Fakten, was eh klar ist, aber grundsätzlich, ich glaube, mir war es auch wichtig zu zeigen, ich bin eine von vielen. Ich bin einfach eine Frau, die im Leben steht, die auch im öffentlichen Leben steht, aber die eine Buchhändlerin ist, die deine Nachbarin ist, die du beim Einkaufen triffst, die du, weiß ich nicht, beim Sport triffst. Ich bin einfach eine von vielen und ich wollte es auch von dieser niedrigen Hemmschwelle einfach auch ein bisschen erzählen. So. Und was mir auch super wichtig ist, ich weiß, dass total viele Frauen meine Geschichte teilen und dass ich diese Geschichte mit vielen Frauen teile. Trotzdem war es mir auch ein Anliegen, aus meiner Sicht zu erzählen und meine Perspektive. Und ich nehme es mir auch nicht, also ich maße es mir nicht an, für alle Frauen zu sprechen. Aber ich kann das erzählen, was ich erlebt habe. Und immer mehr Frauen stimmen mir einfach zu oder sagen, ich verstehe das total oder ich verstehe einen Großteil oder ich verstehe diesen Punkt. Und ich glaube, das war mir einfach auch wichtig. Also ich kann erzählen, was ich erlebt habe und vielleicht verstehen Männer dann auch, warum ich Angst habe und warum einfach wahnsinnig viele Frauen Angst haben.
Was genau meinst du mit Angst?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, für mich ist diese Angst, diese ständige Unsicherheit und dieses Nicht-Wissen, was passiert, die Unberechenbarkeit, die damit einhergeht, es ist eine physische, aber auch eine psychische Angst. Also es ist beides. Es ist, durch meine Erfahrungen weiß ich sehr wohl auch, wozu Männer fähig sind. Das macht mir auf der körperlichen Ebene auch Angst. Aber es ist natürlich auch die physische Ebene. Also nicht zu wissen, wie jemand reagiert, zum Beispiel allein auf ein Nein, das macht mir Angst. Also nicht zu wissen, wer mir da zum Beispiel gegenüber sitzt oder wer mit mir einen Raum teilt. Diese ständige, ich weiß nicht, man kennt das ja, wenn man sich ständig irgendwie das Gefühl hat, dann läuft es kalt über den Rücken oder irgendwas stimmt nicht. Man hat dieses Unbehagen und das ständig mit mir rumzutragen und diese Angst zu spüren in den unterschiedlichsten Situationen. Ich glaube, das ist für mich Angst.
Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele Männer gar nicht nachvollziehen können, dass es bedeutet, eine Frau zu sein oder dass das damit einhergeht, dass man ständig terrorisiert ist. Mhm. Also ständig so...
Im Panikmodus?
Ständig so in einem hyper...
sensiblen...
Wenn es um Traumatisierungen geht, nennt man das Hypervigilanz, aber das ist für Frauen eigentlich fast schon der Normalzustand. Also wir sind ständig damit beschäftigt, alles rundherum abzuchecken, Männer abzuchecken, aber nicht jetzt in einem sexuellen Sinne, sondern im Sinne von, kann der mir gefährlich werden? Dass wir ständig eigentlich unsicher sind und ständig verunsichert und ständig terrorisiert sind und ständig in Bedrohung, also ständig bedroht sind. Ja? Das ist, glaube ich, was sich Männer gar nicht im Ansatz vorstellen können.
Absolut, das sehe ich auch so. Mir fällt das immer wieder auf, auch wenn ich mit Freunden, also wirklich männlichen Freunden unterwegs bin, wie sehr ich Räume scanne, also nach potenziellen Gewaltquellen, nach Männern, aber auch nach Türen, Fenstern, also nach Gegenständen, ja, solche Dinge, also auch, oder auch in der U-Bahn, wo steige ich ein, wo setze ich mich hin, natürlich bei den Straßen, wo gehe ich, wo ist mehr Licht, diese ständige, in diesem Notfallmodus zu sein ein bisschen und immer ein bisschen angespannt und immer zu schauen. Und wenn ich halt mit Freunden rede, also wirklich mit Freunden und nicht Freundinnen, die verstehen das nicht. Mhm. Die verstehen nicht, was das heißt, aus der U-Bahn auszusteigen und einen Schlüssel in die Hand zu nehmen. Ja, die nehmen ihn in die Hand, um die Tür aufzusperren, aber nicht, um den ganzen Weg damit zwischen den Fingern zu gehen. Ich meine, ich habe das mit 13 gelernt und mache das seitdem. Und das ist schon irgendwie, ja, ich finde es einfach auch total ungerecht. Ja. Ich finde das einfach so total, wirklich absolut ungerecht. Und das ist auch was, was mich manchmal einfach sehr wütend macht.
Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, was macht das mit Frauen? Was macht das mit ihrer Freiheit? Was macht das auch mit ihrem Körpergefühl? Weil das hat ja eine Auswirkung darauf, wie selbstverständlich man in der Welt ist, wie man sich bewegt, wie man die eigenen Grenzen spüren kann, wie man den eigenen Körper spürt, wenn man ständig bedroht ist. Was macht das mit dem Selbstbild, mit dem Körperbild, mit der psychischen Gesundheit auch? Also es ist ja
Ja, es führt dazu, dass man irgendwann Bücher darüber schreibt, wenn man keine Antwort weiß darüber, was das mit einem macht. Aber ich bin ja auch jemand, mich regt das einfach mittlerweile immer mehr auf. Also wir Frauen versuchen uns dann Räume auch zurückzuholen. Also wir machen dann extra irgendwie im Fitnessstudio extra einen Frauenbereich und wir machen da extra Räume für Frauen ständig überall, aber das regt mich einfach auf, weil wir schaffen uns goldene Käfige, wo wir uns reinstecken, wo wir uns sicher fühlen. Aber eigentlich will ich mich auch einfach im öffentlichen Raum sicher fühlen und gleich präsent und auch nicht klein machen, nicht ducken, nicht zurücknehmen. Ich meine, wie oft denke ich mir, einfach nicht auffallen. Ja? Ich weiß dann manchmal nicht, ist es besser, wenn ich mich da jetzt super präsent hinstelle und zeige, ich habe keine Angst. Oder wenn ich mich einfach zurücknehme und gar nicht auffalle, wenn ich einfach versuche, ein bisschen zu verschwinden. Aber ist es nicht auch mein Recht, in diesem Leben, auf dieser Welt, in dieser Stadt, meinen Platz einzunehmen, so wie ihn sich Männer einfach nehmen? Und das ist dann schon etwas, was ich mich frage und auch versuche zu ergründen, wie kann ich mir auch diesen Raum zurückerobern?
Du sprichst da was an, was ich dich auch eigentlich fragen wollte, nämlich wie ist denn das Zusammenhang zwischen Angst und Wut?
Es ist ein sehr schmaler Grat. Also es ist immer, es gibt Dinge, die machen mich einfach wahnsinnig wütend. Und ich glaube, dass ich oft auch viel wütender bin, als ich das zugebe. Und manchmal würde ich echt so richtig gerne Triaden loslassen und einfach echt sagen so, fuck you, wirklich, echt. Und mich auslassen und vor allem, ich meine, darüber schreibe ich ja auch im Buch, über diese über Persönlichkeitsrechte und über wie sehr auch Täter geschützt werden und, und wie sehr man nicht über Dinge sprechen kann und darf, auch rechtlich. Und ist mir auch klar, es ist auch Persönlichkeitsrechte sind auch was Gutes, aber es macht mich auch wütend. Es macht mich so oft wütend, dass niemand über meine Persönlichkeitsrechte nachgedacht hat. Also niemand fragt, wenn ich da über die Straße gehe, sorry, darf ich dich mal kurz catcallen oder wird dich das vielleicht stören oder so? Nein, es wird einfach gemacht oder man wird einfach berührt oder in Situationen ausgesetzt, die man nicht erleben möchte. Aber das wird nicht hinterfragt und das macht mich sehr wütend und vieles macht mich unglaublich wütend. Aber genauso wie mit Hass, ich versuche mich nicht so sehr davon leiten zu lassen, weil ich das einfach für mich persönlich sind das so starke Emotionen, wo ich einfach denke, ich möchte mich nicht die ganze Zeit davon treiben lassen, weil ich möchte auch Männern gar nicht diese Macht geben, dass ich jetzt die ganze Zeit wütend und hasserfüllt bin, weil nein, dann ignoriere ich sie lieber ein bisschen und also nicht ein bisschen, sondern richtig. Aber es gibt tausend Momente, wo ich wütend bin oder wo ich gern schreien würde oder wo ich gern explodieren würde und mir denke, ich kann das alles nicht mehr und ich will das alles nicht mehr. Aber gleichzeitig ist da natürlich auch Angst dabei, wenn ich das mache, wenn ich meine Stimme erhebe, wenn ich etwas sage, wie reagiert mein Gegenüber? Mhm. Ist ja auch zum Teil bei meinem Buch, ist es sicher, es könnte anmaßender sein, es könnte wütender sein. Aber natürlich ist selbst beim Schreiben der Gedanke, wenn ich das zu wütend schreibe, was ist, wenn es die Falschen lesen? Oder
das heißt, du hast dann teilweise auch Angst vor deiner eigenen Wut. Und ja. Angst davor, wie Männer auf die Wut reagieren.
Ja. Hm. Ja.
Ja.
Schon sehr oft.
Hm. Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gab es schon schwierige Reaktionen auf das Buch?
Bislang tatsächlich nicht. Also nicht von Leuten, die den ganzen Text gelesen haben.
Ja, gut.
Es gab im Vorfeld Reaktionen auf den Titel.
Hm.
Eh auch gut, wenn man sich durch einen Titel getriggert fühlt. Also bitte lest das Buch, sage ich dann nur dazu. Aber ja, da gab es schon Diskussionen. Mhm. Also das typische, ich bin nicht so einer, not all man. Also diese, ja, ich bin ja eher ein Guter oder was auch immer. Also oder, mhm. oder halt auch, auch dieses, ich habe auch Gewalt erlebt. Schreibst du auch über die Gewalt von Frauen an Männern? Also die klassischen Aussagen, die man, glaube ich, auf die man trifft, wenn man so ein Buch schreibt.
Wollen wir vielleicht mal auf dieses Not-All-Man-Argument ja? so ein bisschen mhm. eingehen? Weil du hast ja eigentlich schon sehr schön ausgeführt, dass ja, vielleicht sind nicht alle Männer praktisch übergriffig Frauen gegenüber, aber alle Männer sind eine potenzielle Bedrohung und alle Frauen mhm. sind potenziell bedroht. So.
Ich glaube halt, was viele nicht verstehen bei diesen Not-All-Men ist auch, also so sehe ich das zumindest, ist, Männer sehen immer nur, es gibt für sie Täter, also wirklich jemand, der häusliche Gewalt ausübt, der eine Vergewaltigung ausübt, etc. Also wirklich diese, die sind diese, okay, das lehne ich auch ab, Kategorie einordnen. Und sie glauben, der Rest ist alles, sind alles die Guten. Aber diese Guten, das ist eine enorme Bandbreite und Vielfalt und Grauschattierungen. Ja? Also die Frage ist dann, wie reagierst du, wenn jemand in deinem Umfeld einen sexistischen Witz macht? Sagst du etwas, sagst du nichts, schreitest du ein oder nicht? Was machst du, wenn du so etwas siehst auf offener Straße? Bist du solidarisch, zeigst du Zivilcourage oder schaust du weg oder gehst? Es gibt ja tausend solche Momente, Beispiele, wo man sich fragt, wie reagieren Männer in solchen Situationen? Setzt du dich dafür ein, dass deine Kollegin, die vielleicht den gleichen Beruf ausübt wie du, auch wirklich gleich viel verdient wie du? Oder wenn es dann im beruflichen Kontext irgendwelche Übergrifflichkeiten gibt oder einfach Sexismus, schreitest du ein? Es gibt ja so viele Aspekte. Und wenn du, niemand ist unfehlbar, das ist mir klar. Mhm. Aber nur zu sagen, ich bin einer von den Guten, weil du deine Frau zu Hause nicht schlägst, das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir einfach nicht genug.
Und ich glaube, was da dazu kommt, ist, dass das ganz oft auch nicht stimmt, weil, glaube ich, sehr viele Männer auch gar kein Konzept davon haben, was Gewalt ist überhaupt.
Absolut.
Du hast die Vergewaltigung schon angesprochen. Also ich glaube, dass 90% aller Vergewaltiger wahrscheinlich nicht glauben, dass sie Vergewaltiger sind, weil sie gar nicht wissen, was eine Vergewaltigung ist.
Absolut.
Weil sie so eine Klischee-Vorstellung haben von, es ist ein Mann, der aus dem Busch springt in der Nacht bei einer Frau, die gerade schockt oder so. Weißt du, so eine, es ist immer dieses Klischeebild von einer Vergewaltigung, es ist immer so ein fremder Mann, den die Frau nicht kennt, vielleicht im öffentlichen Raum, der sie irgendwie so hinterm Busch zerrt oder so. Und das ist ja das, was in den allerseltensten Fällen passiert. Das sind ja meistens Männer, mit denen wir in Beziehung stehen.
Absolut. Die einfach ein Nein nicht akzeptieren, genau. Die emotional erpressen, die, wenn du Nein sagst und keine Lust hast auf Sex und auch klar deine Grenze ziehst, vielleicht den ganzen Tag nichts mit dir reden oder dich beschimpfen oder was auch immer. Und das für normal empfinden. Mhm. Und da höre ich auch immer mehr Geschichten darüber und ich finde das echt, ach, ich habe gar keine Worte dafür, ja, weil ich eben genauso wie du das sagst, ich glaube, dass der Punkt ist, ich glaube, dass Männer eben dieses, für sie sind solche Täter wirklich nur die dann irgendwann im Gefängnis landen, aber dass da ja wirklich so viel mehr drinsteckt, also auch diese ganze Manipulation, das ganze Gaslighting, da gibt es einfach so viele Grauschattierungen. Und ich glaube eben, dass für mich ist ja auch eines der Hauptpunkt, das glaube ich auch irgendwie da zu diesem Thema dazugehört, dass sich Männer einfach auch nicht für Frauen interessieren.
Mhm. Was meinst du damit?
Also die wenigsten Männer interessieren sich wirklich für die Lebensrealität einer Frau. Jetzt sei es nicht nur vom Körperlichen, okay, sie wissen nicht, wie ein Zyklus oder so funktioniert, aber sie interessieren sich auch einfach gar in den wenigsten Fällen, glaube ich, auch für das Leben ihrer Partnerin tatsächlich. Mhm. Was treibt dich um? Was macht dich aus? Was beschäftigt dich? Alles, was für uns, finde ich, viel selbstverständlicher sind. Aber auch für Themen, die uns umtreiben, wie Feminismus. Für uns ist das so normal und maßgebend und in unserem Alltag verankert. Und ich denke mir dann manchmal, Männer interessieren, also für mich ist es immer so ein Beispiel, wenn Männer sich, ich weiß nicht, ein neues Hobby entdecken und jetzt beschließen, ich will ein Bier brauen. Was machen Männer? Sie lesen Bücher, sie schauen Dokumentationen, sie hören Podcasts, sie gehen zu irgendeinem Workshop, sie informieren sich für dieses Thema. Und Männer könnten das aber auch für die Lebensrealitäten von Frauen oder anderen Menschen machen. Ja? Hätten sie wirklich Interesse an der Gleichstellung der Frau und an Feminismus und an allem, was uns umtreibt, come on, die können googeln, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, bei Google Feminismus reinzuschreiben und mal schauen, was da rauskommt. Aber es interessiert sie einfach nicht. Und dann gibt es halt wieder Frauen, die dann ihren, die Männer darauf hinweisen oder solche Bücher schenken oder zu Veranstaltungen mitnehmen. Ich verstehe es. Aber es ist nicht die Aufgabe von uns Frauen, bei Männern diese Aufklärungsarbeit zu machen, ja. Und ich denke mir, wenn sich Männer wirklich für ein Thema interessieren, dann schaffen sie es sich immer zu informieren. Warum nicht bei diesem Thema?
Wir haben uns da schon mal an einer anderen Stelle darüber unterhalten, dass bei meinen Veranstaltungen ja ganz oft Frauen kommen, die mich dann fragen, wie wir die Männer mit an Bord holen können in feministischen Angelegenheiten. Und am Anfang habe ich dann immer versucht, das nett zu beantworten. Und mittlerweile bin ich immer schon wirklich sehr genervt, weil ich mir denke, es ist nicht unsere Aufgabe. Ja? Sie könnten zum Beispiel auch freiwillig hierher kommen. Ja? Also nicht zu mir, aber zu den Veranstaltungen.
Ja.
Und du hast mir dann erzählt, dass das dir in deiner Buchhandlung auch ganz oft passiert, dass Frauen kommen und dich bitten, irgendwie ein Buch zu empfehlen, das sie ihrem Mann schenken können zum Thema Feminismus, damit man auch mal was liest zu dem Thema.
Ja, oft, ja. Immer wieder. Also entweder auch so mit dem Nachsatz, ja, weil das ist jetzt quasi seine letzte Chance oder sein Ultimatum oder so. Aber das wird halt nichts bringen.
Mhm.
Also ich meine, wir alle, also wenn man mir jetzt ein Buch schenkt über, ich weiß nicht, Bildzucht in Südamerika, dann, aber ich mich nicht dafür interessiert, werde ich es auch nicht lesen. Und wenn diese Person oder wenn Männer nicht wirklich von sich aus was ändern wollen und von sich aus sich auch für uns und diese Gleichstellung und alles interessieren, dann kannst du dir noch 10 Bücher schenken. Mhm. Ja, ich meine, ich sage danke für den Umsatz, aber meistens sage ich, eigentlich müsste jetzt ihr Mann oder ihr Freund oder Partner hier stehen und sich bei mir darüber informieren. Mhm. Dann gebe ich ihm auch gerne diese Auskunft. Aber es ist nicht ihre Aufgabe, jetzt ein Buch zu kaufen.
Ja.
Und dass ich, ist, glaube ich, was mich sehr wütend macht. Schau, ja, das macht mich echt wütend.
Mich
Ich habe mir das eh auch bei deinen Veranstaltungen so gedacht. Also, wie gering einfach der Männeranteil im Saal ist. Aber sehr wohl, weiß ich nicht, gehen wir zu Lesungen von männlichen Autoren und hören uns irgendwas an. Mhm. Oder ich gehe zum Eishockeyspiel oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und ich denke mir, es ist nicht so schwer, mal zu schauen, wo eine feministische Lesung ist oder wo ich mich weiterbilden kann. Es gibt ja auch viele Vereine von und für Männern, die das machen. Aber
und was ich dann immer dazu sage, ist, wenn Frauen wissen wollen, wie sie ihre Männer zum Feminismus bringen, dann sage ich immer,
was sagst du?
Ich sage ihnen, dass Männer im Durchschnitt mehr Zeit haben als Frauen und mehr Geld.
Mhm.
Wenn sie sich dafür interessieren wollen, dann können, also dann haben sie mehr Zeit und mehr Geld als du, das zu tun.
Ja.
Die können den ganzen Tag feministische Bücher kaufen und lesen, wenn sie wollen. Das ist nicht die Aufgabe von Frauen, diese Erziehungsarbeit auch noch zu machen. Und
wenn ich fragen darf, wie geht es dir dann damit? Also denkst du dann manchmal, weil zum Beispiel bei meinem Buch, dann denke ich manchmal, also okay, ist es dann trotzdem gut, wenn ich das mache? Oder bist du schon ein bisschen satt, dass du denkst, na bitte, lass das wirklich?
Ich glaube, ich bin schon so ein bisschen over it.
Yeah.
Ich bin auch, also weil du gesagt hast, bei meinen Lesungen sind dann keine Männer und so. Ich denke mir dann, ja, dann sind halt keine Männer. Also ich finde es mittlerweile auch ganz angenehm. Ja, es ist irgendwie die Atmosphäre meistens dann besser. ich hatte auch schon Lesungen, wo dann Männer waren, die aggressiv wurden. Also mir ist es ganz recht, wenn sie nicht kommen at this point. Ich finde es auch ganz lustig zu sagen, ich schreibe jetzt Bücher, die Frauen lesen. Und die sind trotzdem wahnsinnig erfolgreich und es macht mir dann irgendwie auch Spaß, sagen zu können, ja, man kann irgendwie Männer komplett ignorieren und trotzdem eine erfolgreiche Autorin sein, das funktioniert. aber ich verstehe dann auch, also mir tun diese Frauen dann auch immer leid, weil da geht es ja dann um Männer, mit denen sie, also meistens ihre männlichen Partner, und ich denke mir dann so, es ist einfach total traurig, dass du einen Partner hast, der sich nicht für dich interessiert.
Das ist auch das, was ich mir denke. Ja.
Genau, und du wirst ihn auch nicht dazu bringen, dich für dich zu interessieren. Du kannst nur gehen. Das ist das, was du machen kannst. Ja. Also so das, was ich quasi mit meiner Arbeit mache, dass ich sage, ja, dann mache ich halt für Frauen und wende mich ab von einem männlichen Publikum, das sich sowieso nicht für feministische Inhalte interessiert, kann man, glaube ich, auch im Privaten als Frau nur sagen, gut, dann halt nicht. Für mich ist immer so, also wenn ich Männer kennenlerne, egal in welche Form von Beziehung ich zu denen stehe, auch in Freundschaften finde ich das total wichtig, habe ich immer so ein paar Fragen, die ich frage, um abzuchecken, ob das Männer sind, die Frauen mögen und sich für sie interessieren.
Okay.
Und also ich frage Männer sehr gerne immer, wer ihre Lieblingsautoren sind, Lieblingsautorinnen, LieblingsmusikerInnen, welche Frauen sie in dem Berufsfeld, wo sie zum Beispiel arbeiten, bewundern. Und es passiert in den allermeisten Fällen, dass mir die keine Frauen nennen können. Und dann weiß ich, das ist kein Mann für mich, egal wofür. Also. Weil ich finde es immer ganz wichtig, also so abzuchecken, ob das Männer sind, die gewohnt sind, Bücher von Frauen zu lesen, Musik von Frauen zu hören, wo das ganz selbstverständlich ist, dass das Teil ihrer Realität ist, dass Frauen Stimmen Teil ihrer Realität sind und die Perspektiven von Frauen. Und wenn mir ein Mann, der, ein Journalist, ich sage jetzt irgendwas, mir nicht sagen kann, welche drei Frauen in dem Bereich, wo er arbeitet, er bewundert, dann will ich ihm auch nicht mehr zuhören.
Das finde ich sehr spannend. Also die Fragen, ich habe gar keine Fragen gestellt, doch. Also Fragen, die ich gestellt habe, war eher so, hast du Freunde? Und wenn ja, wie stehst du zu diesen Freunden? Das verstehe ich. Also es war mir auch sehr, sehr wichtig, so sind Frauen überhaupt sichtbar für die Person? Ich tatsächlich habe eher so Dating-Fallen gestellt.
Ah ja.
Ich habe zum Beispiel tatsächlich so Dates spontan abgesagt, um einfach zu schauen.
Wie reagiert.
Genau. Also wirklich so Reaktionen zu testen. Das war mir ganz, ganz wichtig, so wenn ich jetzt spontan Nein sage, was passiert dann? Oder wenn ich danach sage, nein, ich habe keine Lust mehr, also noch weiterzuziehen oder was auch immer, wird das akzeptiert oder nicht? Das waren so die Dinge, die mich umgetrieben haben. So. Vor allem, weil ich das extrem wichtig finde, wie kann eine Person mit einem Nein umgehen? Kann sie das akzeptieren oder überschreitet sie dann meine Grenze?
Aber das zeigt ja auch schon wieder was, glaube ich, Männer überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, wenn die zu einem Date gehen, haben die Angst, dass ihnen die Frau nicht gefällt. Das ist die größte Angst. Oder dass irgendwie, weiß ich nicht, das Essen nicht gut ist. Oder keine Ahnung, ja, dass es halt nicht funktioniert. Und als Frau hast du Angst, dass du irgendwie den Abend nicht überlebst.
Ja.
Also,
ja. Kommst du sicher nach Hause oder nicht?
Ja.
Und das behandle ich ja auch zum Teil in meinem Buch, diese Unsicherheiten, auch die man in Beziehungen so dreht, so Männer, die dann, ob sie noch attraktiv sind oder ob sie, wenn sie Haarausfall bekommen, dann noch. Also es ging so viel um Äußerlichkeiten oder auch um diesen finanziellen Aspekt. Und bei Frauen war es aber eher wirklich immer dieses, quasi überlebe ich diese Beziehung. Und das ist schon erschreckend.
Warum ist es denn so, dass einerseits männliche Gewalt, einerseits häusliche Gewalt, aber auch sexualisierte Gewalt, egal welche Form von männlicher Gewalt, warum wird das denn so oft als Ausnahme dargestellt? Also ganz oft so entlang von so großen Fällen wie, weiß ich nicht, Epstein oder Bellico oder so. Ne? Also da wird drüber gesprochen, aber es wird ganz oft die strukturelle Ebene ausgeblendet. Warum ist das so, glaubst du?
Ich glaube, weil es einfach immer noch zu wenig Räume gibt, um darüber auch sprechen zu können und zu dürfen. Ich denke da immer, als ich das erste Mal häusliche Gewalt erlebt habe und in so einer Beziehung war, war ich sehr jung. Ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt, in einem kleinen Dorf gewohnt und ich kannte niemanden, der das erlebt hat. was nicht heißt, dass es niemanden gegeben hat. Aber ich kannte niemanden. Niemand hat darüber gesprochen und auch sehr problematisch. Ich selbst konnte ganz lang nicht einordnen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und selbst danach habe ich mich ganz oft gefragt, ob ich irgendwas übertreibe, ob das vielleicht nicht eh normal ist oder nicht. Also wirklich auch sich auch nicht zu wissen, wann beginnt eigentlich eine Beziehung auch schon toxisch zu sein und auch auf der nämlich vor allem auch psychischen Ebene. Mhm. Weil physisch kann man das noch eher einordnen, aber psychisch war schon nochmal ein ganz anderer Faktor. Und auch, ich glaube, nach wie vor ist es einfach so, dass was ich als ich verstehe das absolut und es wird einfach noch zu viel geschwiegen, nicht darüber gesprochen. Jetzt zum Glück mehr. Es freut mich auch immer, auch wenn es sehr traurig ist, dass neue Räume geöffnet werden und dass eben gerade solche großen Fälle vielleicht dann auch neue Räume für öffnen, auch für Menschen wie mich vielleicht auch. Aber ich glaube auch, dass es einfach, ich glaube auch, dass es in diesem Bereich einfach, vor allem auch wenn es um häusliche Gewalt geht, einfach noch so viel Irrglaube gibt, dass es immer erstens niemanden betrifft oder nur eine gewisse Gesellschaftsschicht betrifft oder nur, aber wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man schaut, wer das schon mal erlebt hat, wer davon betroffen ist, ich meine, ich kenne fast keine Frau, die nicht irgendwann davon betroffen war. Mhm. Und ja, und ich glaube, aber solange Männer auch dieses System so schützen und stützen, weiß ich auch nicht, wie wir aus diesen Strukturen rauskommen.
Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin, also wir haben kurz vorhin gesprochen über meine Lesungen, dass da keine Männer kommen. Wie ist es denn für dich? Also versuchst du Männer zu adressieren, auch mit diesem Buch? Wünschst du dir, dass Männer dieses Buch lesen? Oder denkst du dir, was ist dir wurscht? Wie ist dein Zugang dazu? Also stellst du dir auch ein männliches Publikum vor? Möchtest du ein männliches Publikum erreichen?
Ich habe mich ja beim Schreiben zuerst am Anfang ganz lang gefragt, über wie fange ich an und wie erzähle ich das und wen spreche ich an? Und man muss ja irgendwie einen Ton finden. Und irgendwann habe ich dann angefangen in dieser doch sehr persönlichen Anrede. Also ich rede ja eigentlich den Leser direkt an und ich sage bewusst Leser, weil eigentlich versuche ich schon eigentlich eher einen Leser anzusprechen als eine... aber das war nicht... Ich habe mir einfach irgendwann beim Schreiben so gedacht, wenn ich jetzt einen Mann gegenüber sitzen hätte, was würde ich dem vielleicht gerne mal erzählen? Also wenn sich wirklich mal ein Mann dafür interessiert und zuhört, was würde ich dem jetzt erzählen, wenn er mich fragt, warum ich Angst vor Männern habe oder wie das dazu gekommen ist? Ich bin ja viel auf feministischen Lesungen und dann war mir auch schnell klar, dass der Großteil wahrscheinlich eher weiblich sein wird. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ich will bewusst ein Buch für Männer schreiben. Gar nicht. Eigentlich wollte ich eher ein Buch für Frauen schreiben. Ich wollte einfach, dass Frauen vielleicht wissen, dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, das war so mein größter, dass ich gedacht habe, okay, wenn Frauen das lesen und einfach wissen, weil das ist halt was mir begegnet ist. Wenn ich jemandem erzählt habe, schon davor, entweder von meinem Leben oder vom Buch, dass Frauen mir einfach immer ihre Geschichte erzählt haben. Mhm. Und ich mir dann gedacht habe, okay, ich kann nicht mit allen Frauen sprechen, aber falls Frauen das Buch lesen, wissen sie, sie sind einfach nicht allein mit dem, was sie erlebt haben. Und dass wir so viele sind, traurigerweise. Ich hoffe natürlich, dass auch Männer es lesen, aber ich kann es nicht beeinflussen. Mhm. Und es ist nicht meine primäre Zielgruppe.
Mhm. Warum reicht es nicht, das Problem männliche Gewalt als individuelles Fehlverhalten zu besprechen?
Weil es kein individuelles Fehlverhalten ist, weil es ein strukturelles Problem ist, das uns seit Jahrzehnten, Jahrhunderten begleitet, dem wir ausgesetzt sind. Und weil ja auch meine Geschichte nur eine von vielen ist. Also ist auch meine Geschichte kein individuelles Problem, sondern auch meine Geschichte ein strukturelles Problem, das von den Strukturen getragen wird, das von Männern getragen wird. Mhm. Aber solange eben vor allem Männern diese Strukturen aufrechterhalten, werden wir eben diese Probleme haben.
Begegnet dir das auch, dass versucht wird, wenn du diese Argumente vorbringst oder wenn du über das Thema sprichst, dass Menschen versuchen, dieses strukturelle Problem auf ein individuelles Problem wieder runterzubrechen? Weil es ist etwas, was mir ganz oft begegnet. Ich spreche auch, also in meinem letzten Buch sehr viel über heterosexuelle Paarbeziehungen und da geht es ja dann auch um Gewalt und so weiter. Und was mir dann ganz oft begegnet, ist eben, dass man versucht, dieses Thema vom Tisch zu wischen mit diesem Argument, obwohl ich gar nicht über mich selber schreibe, aber mit diesem Argument, ich wäre einfach nur individuell frustriert oder irgendwie unglücklich, weil ich mir die falschen Männer ausgesucht hätte. Ist das was, was dir auch begegnet, dass man das dann so auf eine individuelle Ebene runterbricht, um diese Wahrheit nicht sich aussetzen zu müssen, dass es ein strukturelles Problem ist?
Tatsächlich, also ja, wahrscheinlich schon und immer wieder. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel im Buch jetzt nicht eine Geschichte erzähle. Hm. Also ich erzähle ja auch in meinem Buch keine individuelle Geschichte, sondern ich erzähle viele Geschichten, die ich erlebt habe, seit ich 14 Jahre alt bin. Ja? Und ich erzähle viele meiner Geschichten, aber auch ich erzähle von vielen Männern. Und diese Männer sind vom Land, von der Stadt, sind jung, sind alt, sind in unterschiedlichsten Bildungsgrad. Aber es sind viele Männer und keiner kann mir erzählen, dass es ein individuelles Problem ist, dass es mein individuelles Problem ist, wenn es viele Männer sind. Mhm. Ich glaube schon, dass Männer, ich frage mich dann ja auch immer, warum wollen sie das so wegwischen? Also ich glaube schon, dass ich eben aufgrund der vielen Bewegungen in letzter Zeit auch Männer eben spüren, dass sich was bewegt und dass sie das, wenn sie das dann wieder auf diese persönliche, private Ebene schieben, dann können wir das irgendwie noch ein bisschen ausblenden und wegschauen. Aber viel mehr Stimmen werden jetzt ja laut, viele Stimmen von Frauen. Und ich glaube, wir können nicht mehr sagen, dass das individuelle Probleme sind, wenn das ganz, ganz klar strukturelle sind. Mhm. Und das versuche ich auch immer so darzulegen und auch zu sagen, okay, wenn du mein Buch gelesen hast, dann weißt du, also mir brauchte ich niemand sagen, das liegt an mir, ja, also ich meine, nein.
Was muss ich denn ändern damit, und zwar auch auf einer strukturellen Ebene, damit Frauen keine Angst mehr vor Männern haben müssen?
Soll ich dir jetzt die Weltformel verraten?
Ja, bitte.
Oder? Du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viel darüber nachgedacht. Das war auch so ein bisschen dieser, wie will ich, dass mein Buch endet am Ende, ja? Worauf will ich hinaus? Das war auch ein bisschen so das Ding, was mich so umgetrieben hat. So. Aber ich weiß es einfach nicht. Weil sich einfach so viel ändern müsste. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gut dabei. Und das geht schon in die richtige Richtung und dann sieht man wieder irgendwelche Statistiken und Zahlen und dann sieht man auch jetzt wieder diese ganze konservative Trade-Wife-Bewegung, diese ganzen Männer, die mit ihren, diese Entry-Dates dieser Welt, die da irgendwelche Manfluencer sein wollen und diese ganzen, also man kommt das Gefühl, wir gehen 3 Schritte vor und trotzdem kommen wir nicht vom Fleck und bewegen uns vielleicht manchmal sogar nach hinten und ich weiß einfach nicht, wo ansetzen und wo aufhören, weil ich sehe das schon im kleinsten Kreise, wo ich mir denke, ich wünsche mir manchmal einfach zum Beispiel in dem Bereich, wo ich bin, mehr Frauen in Führungspositionen oder in großen, in den Gremien, in den wichtigen, weil Frauen einfach auch weniger emotional sind, was ich sehr sympathisch finde. Aber ja, ich habe leider keine Antwort. Hast du eine? Also denkst du darüber nach?
Ich werde das ja uroft gefragt, was ist jetzt die Lösung? Und ich denke mir auch immer, the whole fucking system is wrong.
Also ja, so, oder?
Was soll ich, wie viele Stunden, wie viele Tage haben wir? Also
ja.
Soll
ich, ja. Und auch ein bisschen dieses, erstens, ich kann das nicht das Individuum jetzt, also ich kann mir auch nicht diese Last aufbürden. Ich bin da nicht so, eben gerade wegen dem Ende des Buches so, okay, was kann ich jetzt als Hoffnungsschimmer mitgeben und so. Aber ich weiß halt dann irgendwie einfach keine Lösung, weil eben auch, wie du sagst, diese, also man müsste diese ganzen Strukturen aufbrechen und niederbrennen und aber wo ansetzen? Außer im engsten, in der engsten Bubble und im engsten Kreis, aber dadurch ändert sich ja auch nicht die Welt.
Falls doch drei Männer da noch zuhören, also es gibt ja sehr wenig Männer, die meinen Podcast hören.
Ah, hast du da Statistiken?
Ja, tatsächlich. Und was ich ganz besonders spannend finde immer ist, es gibt ja die Möglichkeit, meinen Podcast auch zu supporten monetär.
Ah, ja.
Und es hat noch nie auch nur einer jener männlichen Feministen, die sich in der Öffentlichkeit als Feministen ausspielen, meinen Podcast supportet, monetär. Und es ist, ich habe auch dann Kolleginnen gefragt, die feministische Podcasts gemacht haben, die man auch supporten kann. Es hat auch noch nie jemand irgendeinen anderen feministischen Podcast supportet. Und das finde ich dann auch immer ganz besonders lustig, weil das wäre ja eigentlich irgendwie gerade für...
Ein gutes Zeichen.
Ja, genau. Das wäre ja für die Leute, die mehr Geld zur Verfügung haben als Frauen, mal irgendwie sinnvoll, feministische Arbeit zu unterstützen, indem man den Frauen, die Arbeit machen, Geld gibt. Aber das passiert auch nicht. Aber es gibt auch sehr wenig männliche Hörer. Aber falls sich noch ein paar hierher verirrt haben und noch nicht abgedreht haben, was würdest du denen gerne sagen? Was würdest du Männern gerne sagen, wenn es darum geht, dass Frauen Angst vor ihnen haben und wie sie sich verhalten sollen, damit sie keine Angst mehr haben vor ihnen?
Hör zu. Also das ist etwas, was mir einfach so wichtig wäre. Weil zum Beispiel, wenn ich jemandem erzähle, dass ich ein Buch schreibe oder ein Buch geschrieben habe und den Titel Frauen hören zu. Frauen also sagen, okay, ich verstehe dich, ah, ich kann das so gut nachvollziehen, man kommt sofort auf diese, okay, also auf diese Ebene, dass man miteinander etwas teilt und darüber spricht und das auch ernst genommen wird und wahrgenommen wird. Mhm. Und Männer sofort eben diese Abwehrhaltung. Sofort, ja. Mhm. Ich bin nicht so einer, bla bla bla. Und ich denke mir, du könntest auch einfach mal fragen, okay, aber warum hast du Angst? Oder was kann ich tun? Also da übernehme ich dann auch gerne ein bisschen Arbeit, weißt du? Aber ich habe einfach, hört zu, hört den Frauen zu, hört euren Partnerinnen zu, hört euren Freundinnen zu, hört einfach mal zu. Und zwar nicht nur auf dieser, mit einem Ohr und ich nehme es nicht wahr, sondern hört zu und nehmt wahr. Ich glaube, das wäre mir sehr wichtig, sich auch für die Lebensrealität einer Frau einfach zu interessieren.
Gab es beim Schreiben etwas, was dich überrascht hat oder deine eigene Perspektive noch verändert hat?
Ich glaube, das Ganze dann wirklich auf Papier zu sehen, war so ein bisschen, das ist echt viel für mein Leben bisher. Mhm. Also so ein bisschen dieses, ich meine, im Buch steht ja auch gar nicht alles drin.
Ja.
Das ist ja nur ein Bruchteil, ein Auszug. Man kann ja auch urviel auch rechtlich nicht erzählen und so. Und ich dachte mir dann so, aber das allein genügt, also diese 128 Seiten gerechnet auf meine 36 Jahre, die ich jetzt alt bin, ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, das hat mich sehr, also das dann irgendwie auf schwarz und weiß zu sehen, das war irgendwie auch ein bisschen arg für mich, so auf dieser emotionalen Ebene, wo ich mir einfach dachte, okay. Und ich will dann nicht von jemandem hören, ach, du bist so eine Bauerfrau, ich kann das nicht mehr hören, ja. Also, weil ich habe mir das nicht ausgesucht. Mhm. Ich habe es mir sehr wohl ausgesucht. Also ich habe es mir ausgesucht, dass ich die Frau bin, die ich jetzt bin. Mhm. Und ich hatte auch genug Hilfe und sehr gute Unterstützung. Aber ich habe mir diese ganzen Erlebnisse und Übergriffe nicht ausgesucht. Ja? Also ich will jetzt auch nicht, dass mich jemand auf irgendeine, wow, sie ist so resilient und so eine Barfrau und sie steht da so drüber. Das sehen ja auch nur Leute nach außen, ja. Also jemand auch, der damit also sich so etwas erlebt hat, sieht mich lachend irgendwo stehen oder auf einer Bühne sitzen oder im Fernsehen, aber die Leute sehen nicht, wie viel Therapiestunden dazu nötig waren, dass es überhaupt möglich ist oder die Stunden, die ich weine.
Was die beste Freundin schon gehört hat.
Genau.
Ja, ja. Und also ich möchte jetzt deine Geschichte nicht, das ist jetzt, also was ich jetzt sagen werde, ist nicht darauf, zielt nicht darauf ab, deine Geschichte klein zu reden. Aber was ich mir ja gedacht habe beim Lesen ist, das ist deine Geschichte und jede andere Frau.
Ja.
Also es ist ja nicht mal, also ja, man kann natürlich dann auch wieder sagen, ja, das ist diese individuelle Frau und das ist eine Powerfrau und die ist so stark und was sie schon alles erlebt hat und sie ist so resilient, aber red mal mit irgendeiner anderen Frau da draußen,
ja,
und sie wird dir einen Katalog aufschlagen an Erlebnissen, die sie hatte. Es ist ja nicht mal außergewöhnlich im Sinne von, weißt du, was ich meine? Jeder von uns kann Bände füllen mit Geschichten männlicher Gewalt.
Ja. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn du sowas sagst. Und ich denke mir, danke, weil genau das ist es eben. Und ich glaube, das war auch, wie du gefragt hast, warum ich das Buch so persönlich, weil es ist ich bin eben eine von vielen. Es ist nichts außer. Und vor allem, ich glaube, also Männer, die dann schon sagen, boah, da muss die schon schlucken oder aber Frauen, sogar meine Ängsten, die dann sagen, ja, ich war jetzt irgendwie gar nicht so schockiert, weil erstens, ich kenne die Geschichten von dir oder ich habe sie selbst erlebt. Und das ist natürlich auch was, was mich schon trifft und traurig, weil ich mir einfach denke, es sind so viele. Und Frauen sind, glaube ich, dann weniger schockiert vom Buch als halt Männer, die es lesen, weil für Frauen das einfach Alltag ist. Und das ist schon irgendwie arg.
Das ist komplett arg und ich habe eine Zeit lang immer geglaubt, dass irgendwie meine engsten Freundinnen, dass ich mir irgendwie lauter so Leute aussuche, die komplett traumatisiert sind, bis ich draufgekommen bin, wir sind das alle. Ja. Also es ist nicht so meine Auswahl an Personen, sondern es hat einfach jede Frau wirklich die schlimmsten Geschichten. Also es ist so eine andauernde Erfahrung, es ist ja nichts, was irgendwann aufhört, sondern es ist ja ständig irgendwas. So.
Und ich finde halt auch, was ich ganz, also weil ich höre ja auch von Frauen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich höre ja auch, okay, ich habe das nicht erlebt oder ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich für meinen Teil glaube das nicht. Ich glaube, dass da eben auch ganz viel strukturelles Problem ist. Das ist auch teilweise eine Generationenfrage zum Beispiel. So wie ich nicht wusste mit Anfang 20, was schon häusliche Gewalt ist oder was psychische Gewalt ist, konnten das viele, viele Frauen ja auch gar nicht richtig zuordnen und einordnen. Und für die war das ja auch vieles, so ist das zum Beispiel halt einfach in einer Ehe, ja? Eheliche Pflichten, du musst Sex haben. Aber dass das alles Übergriffe sind, ich glaube, für viele war das gar nicht klar auch. Und ich glaube auch, dass sich das halt noch immer teilweise, dass teilweise auch Frauen die Dinge gar nicht, ohne das jetzt abwertend zu meinen, das will ich auch betonen, aber dass auch Frauen teilweise das nicht richtig, oft nicht richtig einordnen können, weil sie einfach auch so geprägt sind und auch so erzogen worden sind und auch so, dass es halt immer noch ein Kompliment ist, wenn dir jemand hinterherruft etc. Und ich glaube, das war mir auch dieses, wenn man dann aber mit Frauen spricht, länger spricht, also auch mit Frauen, die am Anfang zum Beispiel auf ein Buch so reagieren mit, ja, ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe sowas nie erlebt, aber dann redet man miteinander. Und es muss ja nicht, es muss keine Beziehung mit häuslicher Gewalt sein, es muss kein, aber es kann zum Beispiel auch im beruflichen Kontext sein, ja, immer nie ernst genommen zu werden, nie auf ein Podium eingeladen zu werden, obwohl man viel mehr Kompetenzen mit sich bringt, etc. Es gibt ja viele Stufen, aber je länger man miteinander spricht, desto mehr mir diese Frauen dann zum Beispiel auch erzählt. Und dann war klar, ja, ich habe das auch erlebt. Also bislang ist mir noch keine untergekommen, die nicht eine Geschichte hatte.
Das ist auch meine Erfahrung. Also mir ist das bei Lesungen auch schon passiert, dass Frauen dann, also gerade Frauen in den Generationen über uns, also so ab 50 würde ich sagen, sagen mir ganz oft, sie haben noch nie sexuelle oder sexualisierte Gewalt erlebt. Und dann, wenn man dann auf Augenhöhe irgendwie drauf eingeht und dann irgendwie mit dieser Frau wirklich ins Gespräch kommt, dann hört man plötzlich ganz viele Geschichten. Dann hört man irgendwie, sie ist mit 12 schon sexuell belästigt worden und dann war da ein Chef, der am Arsch gegriffen hat und eigentlich auch ein Ehemann, der total übergriffig war. Und ich glaube, es ist ganz oft so eine Mischung aus, man erkennt Gewalt gar nicht, weil man nicht versteht, dass es Gewalt ist, weil es so selbstverständlich ist, als Frau in dieser Gesellschaft einfach ein Opfer zu sein und auch irgendwie verfügbar zu sein für Männer und es war halt nur ein blöder Witz und mein Gott, dann hat er halt einmal hingegriffen und so. Ne? Und gleichzeitig aber auch ist es gerade, wenn es Männer sind, mit denen diese Frauen in Beziehung stehen, ganz oft beschützen sie diese Männer auch, habe ich das Gefühl. Also ich habe auch schon mit voll vielen Frauen dann geredet, wo ich dann mir eigentlich sicher war, dass sie mit einem sehr übergriffigen Mann verheiratet sind, aber das niemals so sagen würden, weil das ja ihr Ehemann ist. Ja. Und auch selber, was sie selber gar nicht einordnen können, weil man mitten in dieser, also jeder Mensch, der schon mal in einer Gewaltbeziehung war, weiß, dass man das auch selber oft gar nicht einordnen kann, weil man diese Person ja liebt und weil man das auch gar nicht sehen will. So. Und gleichzeitig ist es aber dann auch ja eben eine Person, die man liebt, und deshalb will man sie auch beschützen und nicht irgendwie sagen, mein Mann ist ein Vergewaltiger.
Und ich finde, das ist ganz, ganz schwierig und ganz was Wichtiges. Also ich sehe das, also ich habe das auch gemacht, also auch nicht nur in der Beziehung mit häuslicher Gewalt, sondern auch danach natürlich. Also man ist ja mit einer Person in einer Beziehung, weil man diese Person großartig findet und liebt, und vor allem am Anfang ja mit dieser rosaroten Brille sehr über, auch schon Grenzüberschreitungen einfach hinwegschaut und das immer ein bisschen alles schön redet und gut redet, sich selbst, aber auch vor anderen. Und ich finde, das ist ja was ganz, ganz Schwieriges, das offen einfach auszusprechen und darüber zu sprechen. Also weil man ist ja auch loyal. Mhm. Ich finde halt Loyalität, also man ist mit jemandem in Beziehung, man möchte auch nicht öffentlich diese Person irgendwie schlecht reden oder so. Und ich finde das wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Auch als jemand, auch in der Beziehung, wo ich eben diese Übergriffe erlebt habe, wie oft ich das einfach auch kleingeredet habe. Mhm. Und ist ja nicht so schlimm, oder ja, das ist nur einmal vorgekommen, oder keine Ahnung, oder er ist ja eigentlich gar nicht so, er meint das ja gar nicht so, und er ist eigentlich ein so ein Guter. Und ich finde das schwierig, und ich kann da auch gar niemanden, was ich auch gar nicht will, aber ich finde, man kann da auch gar niemanden irgendeinen Vorwurf machen, weil das einfach so, auch so eine eigene Dynamik ist in einer Beziehung. Sei es einfach nur in einer normalen, gesunden Beziehung, ist das schon eine eigene Dynamik, aber vor allem natürlich auch eine Beziehung, wenn dann wenn einfach, müssen ja nicht eben physische, aber auch psychische Gewalt ein Thema ist. Ich finde das schon schwierig. Also dann einfach, vor allem wenn man noch mit dieser Beziehung, mit dieser Person in einer Beziehung steht, dann illoyal zu sein.
Was hat dir geholfen, das einzuordnen? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du das dann wirklich als Gewalt benannt hast? Weil ich habe das in meinem Umfeld auch erlebt von Leuten, die in Beziehungen waren mit, ich mag das Wort Gewaltbeziehung nicht, weil das, ich sage es immer wieder, aber ich denke mir dann immer so, ach, es ist nicht die Beziehung gewaltig, sondern es ist eine Person in dieser Beziehung gewaltig. Also ich habe das in meinem Umfeld auch mitgekriegt von Menschen, die in romantischen Beziehungen mit Gewalttätern waren, dass es extrem lang dann auch nach der Beziehung noch gedauert hat, dass die sagen konnten, dass das Gewalt war. Also dass es lang nach der Trennung erst war, dass die dann gesagt haben, das war Gewalt.
Ich wurde in einem Interview auch gefragt, so irgendwie, ob ich jemals gedacht habe, dass ich übertreibe. Und ob das, ob ich quasi mich als Hypochonderin oder als dass ich etwas, also dass ich typischerweise so hysterisch darauf reagiere, dass es gar nicht so war, ja. Und tatsächlich, zuerst dachte ich, irgendwie blöde Frage, aber eigentlich, ich habe wirklich ganz lang danach, weil ich habe eigentlich vor dieser Beziehung, speziell bei dieser Beziehung, ganz lang Tagebuch geschrieben und dann währenddessen gar nicht, weil ich
spannend
auch Angst hatte, irgendwas zu verschriftlichen, ja.
Ja.
Auch, dass man ja nichts, dass niemand nichts nachvollziehen kann. Weder er noch, wenn er das findet, noch irgendjemand. Und dann hat man ja etwas, was sehr hilfreich ist, nämlich man hat ein Gehirn, das gut funktioniert und das einem sehr schützt und das mit der Zeit auch Erinnerungen abschwächt, verändert. Mhm. Und wenn du mich jetzt viele Dinge fragst, gar nicht, glaube ich, manche Dinge gar nicht mehr so wiedergeben, die ich damals so erlebt habe. Also beim Schreiben zum Beispiel habe ich mich total viel wieder damit auseinandergesetzt und da sind mir so viele Dinge eingefallen, ja. Aber das Hirn schützt einem ja auch, dass man Dinge einfach vergisst, weil sonst würde man ja durchdrehen. Mhm. Und ich habe dann aber angefangen danach, ich glaube so 3 Jahre später, habe ich angefangen darüber zu schreiben. Mhm. Es gibt ja auch diese, ich glaube 2 oder 3 Texte im Buch, literarisch, wo ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben, wie ich mich gefühlt habe, was so passiert ist, um auch nicht zu vergessen, dass das wirklich passiert ist. und dass das eben nicht okay war. Und für mich war das aber erst, also schon, also mir war klar, das ist nicht in Ordnung. Mir war nicht klar, was schon alles nicht in Ordnung ist. Aber man wird auch älter, man hat professionelle Hilfe, man redet mit Menschen und vor allem hat es mir auch geholfen, das war dann vor allem, wie ich dann nach Wien gezogen bin, das war ja schon Jahre später, dass es hier Menschen gab, die viel offener darüber gesprochen haben. Mhm. Und dass das nicht nur so, niemand redet darüber, das geht uns nichts an, wir mischen uns nichts ein, sondern dass es auch Menschen gab, die ich kennengelernt habe auf unterschiedlichsten Umfeldern oder weil ich auch auf feministischen Lesungen war oder bei Vereinen oder mich engagiert habe und dann einfach Menschen kennengelernt habe, die Ähnliches erlebt haben. Mhm. Und wo man dann im Gespräch merkt, okay, das war nicht okay und das. Also irgendwie musste ich auch ein bisschen lernen, was alles nicht okay war. Mhm. Und habe dann immer angefangen, auch mehr darüber zu schreiben, um festzuhalten, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Dass das Gewalt war. Und dass Gewalt nicht immer bedeutet nur, dass jemand dich krankenhausreif schlägt, ja. Mhm. Sondern dass es auch psychische Gewalt ist, dass es auch jedes Schubsen ist, jedes Kneifen, jedes mit aufgezogener Hand vor einer Person stehen und sie zu drohen, dass es einfach so viele Graustufen auch davon gibt. Mhm. Und ich glaube, das musste ich aber auch erst lernen.
Mhm. Ja. Wie geht's dir eigentlich damit, dass diese Geschichte jetzt öffentlich ist?
Ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht. Mhm. Also es ist mir auch wichtig, also es ist auch nur ein Teil von mir. Es ist auch nicht ist natürlich es war eine sehr, sehr prägende Zeit und auch eine sehr traumatische Zeit. Aber es ist eine Geschichte eigentlich von vielen, die ich erlebt habe. Deshalb auch das ganze Buch. Es nimmt zwar schon ein Kapitel ein, aber es geht auch um so viel mehr und ich will auch, dass man versteht, dass das wirklich das quasi so ein bisschen die Spitze ist, vor allem Femizid, aber dass auch Übergriffe und Gewalt und Angst auch jedes Catcallen auslösen kann, jede Situation, wo man eine Frau in eine ungute Situation bringt. Und grundsätzlich habe ich das ja nie verheimlicht. Ich glaube, was ich gut finde, ist, ich bin ja auch niemand, der auch nicht im Buch, der direkt, es geht mir auch nicht darum, jetzt jemanden anzuklagen. Das ist nicht, ich will einfach meine Geschichte erzählen. Mhm. Und ich will zeigen, dass es viele Frauen wie mich gibt. Und dass auch Frauen wie ich, die auch in der Öffentlichkeit stehen oder die jeder kennt als die gut gelaunte Buchhändlerin, sowas erlebt hat. Mhm. Und ich glaube, das war mir wichtiger, dass ich endlich meine Stimme für etwas nutzen kann und dass ich einfach davon erzählen kann. Und das finde ich auch was Gutes.
Ja. Ja. Was wünschst du dir denn, dass LeserInnen mit dem Buch oder durch das Buch anders sehen und verstehen? Also egal, ob es Frauen oder Männer.
Also von Frauen wünsche ich mir tatsächlich, dass sie sich einfach gesehen fühlen. Dass sie, mir geht es nicht darum, wie mich jemand sieht, das schreibe ich ja auch im Buch, also ich will auch nicht, dass sie mich jemand anders sieht oder so, sondern ich will einfach, dass andere Frauen wissen, dass sie nicht allein sind, wie schon erwähnt, also das ist mir sehr wichtig. Ich differenziere das auch ein bisschen, weil bei Männern wünsche ich mir natürlich, dass die das Buch zuklappen und reflektieren und nachdenken. Und da habe ich auch schon einmal wirklich schöne Rückmeldungen bekommen. Mhm. Und das ist natürlich diese Idealvorstellung, die man hat, wenn man so ein Buch schreibt, ja, dass wenn ein Mann dadurch die Lebensrealität von Frauen besser versteht, dann I did my job. Also dann ist es für mich wirklich etwas, was Gutes, was ich mit meiner Geschichte machen kann. Aber ja, ich glaube, schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, was er aus dem Buch mitnimmt, was er daraus macht, wie er danach denkt. Aber für mich war es einfach wichtig, dass man sieht, dass es einfach die Lebensrealität von fast nahezu jeder Frau ist.
Was ich noch als, also da noch anschließend, also abgesehen jetzt von dieser individuellen Ebene, was individuelle Personen tun können mit dem Buch, was würdest du gerne an öffentliche Debatte anstoßen? Also welche Diskurse soll das Buch auslösen?
Ich glaube, so weit habe ich gar nicht gedacht, weil ich gar nicht denke, dass, also in meinem Kopf ist dann so, dass so ein Diskurs dann wieder von irgendeiner Frau in die Wege geleitet wird. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob jetzt Männer so die Initiative ergreifen und dann irgendwie in der Öffentlichkeit, ich würde es mir wünschen, also es gibt natürlich sicher einige tolle, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mir einfach wünschen, dass wir endlich Sicherheit von Frauen thematisieren, aber nicht eben auf dieser Ebene, wir kaufen euch jetzt alle pinke Vergewaltigungspfeifchen und so, sondern wirklich, dass Männer sich in die Verantwortung nehmen, was können auch wir tun, um die Sicherheit von Frauen zu gewährleisten, aber sie nicht einzusperren, sondern dass sie die gleichen Rechte haben, die wir auch haben. Vielleicht wäre das meine Idealvorstellung.
Und was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist, du sprichst es ja viel darüber, wie Angst so eine kollektive Erfahrung von Frauen ist, also Angst vor Männern, wie dein Buch eben heißt, dass es eben eine kollektive Erfahrung ist und keine individuelle. Und da war meine Frage auch, wie können wir als Frauen eigentlich, und vielleicht ist die Frage auch komplett falsch, aber wie können wir mit dieser Angst auf eine Art und Weise umgehen, dass sie vielleicht in produktive Wut umschlägt oder in Verschwesterung miteinander? Also was gibt es denn in diesem furchtbaren System, wie es ist, irgendwie an vielleicht so minimalen individuellen Möglichkeiten des Umgangs damit?
Also für mich ist Solidarität sehr wichtig und das Miteinander, wobei ich mich da manchmal, also oder ich zum Beispiel versuche das schon sehr zu sein. Und ich glaube auch, dass wir Frauen das auch sind. Also, dass wir, weil wir so angespannt sind und weil wir so in Wahrnehmung, also ich nehme auch andere Frauen wahr in meinem Umfeld und ich merke, wenn sie sich unwohl fühlen, dann stelle ich mich in diese Nähe oder setze mich in der U-Bahn ihnen gegenüber oder versuche einfach auch, Frauen ein Gefühl von Sicherheit zu geben und irgendwie auch ein bisschen zu symbolisieren, auch wenn es eine totale, ohne Worte, eine Kommunikation miteinander ist, eine nonverbale, so diese, ich bin da. Wenn irgendwas ist, ich bin da. Aber was man halt auch schon sagen muss, ist, dass man dadurch halt Frauen wieder mehr Arbeit auferlegt. Also wir müssten das halt nicht tun, wenn Männer sich endlich in die Verantwortung nehmen müssten, also würden.
Ja. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch ein Anliegen ist in Bezug auf dieses Thema und in Bezug auf dein Buch?
Was ich immer sage, ist, darüber schreibe ich zwar auch im Buch, aber ich kann es auch gerne sagen und das ist mir auch immer wichtig, vor allem mit dem Punkt eben speziell zum Thema häusliche Gewalt oder wenn man in so einer Beziehung ist. Wenn eine Frau eine solche Erfahrung erzählt, bitte sagt ihr nicht im ersten Satz, ja, ich weiß halt von mir, ich wäre nach dem ersten Mal gegangen. Es ist für mich einer der unpassendsten, schlimmsten Sätze, den ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe.
Wirklich?
Wirklich. Mhm. Und vor allem eben von Frauen, die nie in so einer Beziehung waren. Und ich denke mir jedes Mal, ich sage gar nichts mehr dazu, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Ich kann jetzt nicht erklären, dass es sich gut ist, sowas zu sagen, wenn man nie so eine Situation erlebt hat. Aber bitte, nein.
Und es ist auch falsch, es ist eine falsche Annahme.
Absolut falsch.
Es wird
falsch, du weißt
nicht. Nicht sofort
nein.
gehen.
Nein, und vor allem, also jeder, der sich auch mit den Strukturen in solchen Beziehungen auseinandersetzt, weiß, wie schwierig das ist zu gehen. Und ich sage auch immer, also es gibt natürlich Frauen, die nach dem ersten Mal gegangen sind, das streite ich auch nicht ab, aber die sind so geschwind und gering. Und man kann nicht über die Situation urteilen, wenn man nicht drinnen war. Und das sollte man einfach im Hinterkopf behalten.
Also, ich glaube, dass das ganz viel, also das ist ja auch eine Form von Victim Blaming, ja. Und also es ist so ein, ja, du bist quasi selber schuld, weil du bist geblieben, ist es ja implizit.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dass das schon sehr viel damit zu tun hat, dass Frauen sehr gerne auch von sich selbst glauben, dass sie nie Opfer sein könnten selber. Also man will, glaube ich, selber sich nicht als Opfer denken müssen. Und wenn ich jetzt, und deshalb frage ich dann eine Frau, was sie angehabt hat, wenn sie vergewaltigt wurde, oder frage sie, warum sie nicht gegangen ist, wenn er sie geschlagen hat und so. Weil wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich ja irgendwie mir selbst eingestehen, dass das genauso gut ich sein könnte. Ja. Wenn ich sehe, das ist irgendwie eine gescheite Frau, die irgendwie, weißt du, so, die so ist
absolut,
wie ich, die irgendwie, nein, sie muss irgendwas falsch gemacht haben, weil ich mache ja alles richtig, deshalb kann es mir nicht passieren. Und also mir wird es auch nur dann passieren, wenn ich auch das falsch machen würde, was sie falsch gemacht hat, nämlich zum Beispiel, weiß ich nicht, einen kurzen Rock anziehen oder um die falsche Uhrzeit draußen spazieren gehen oder sich den falschen Mann aussuchen oder bei ihm bleiben.
Ja, so. Absolut. Und das ist ja auch das Zweite, dann, was ich so irgendwie höre. Der zweite Satz ist dann meistens so, du? Aber du bist doch so eine starke Frau. Na, du? Und ich denke mir immer, ja, und ich glaube, deshalb war es mir auch so wichtig, dieses Buch aus dieser Perspektive und so zu erzählen. Ja, ich. Ja, und vielleicht deine Nachbarin.
Ja, das könntest doch du sein.
Genau. Und das kann, weiß ich nicht, die Taxifahrerin sein. Und das kann die Person, die im Bus neben dir sitzt, ja. Ja.
Die Vizekanzlerin, wenn es eine geben würde. Könnte es auch sein.
Könnte es auch sein. Ja. Genau.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und ja, aber ich glaube, das ist immer, jetzt wo ich das endlich mal sagen kann, bitte, auf sowas zu sagen.
Ja, danke. Ja, dann vielen lieben Dank dir. Nein, eine Sache wollte ich noch sagen. Das habe ich jetzt fast vergessen. Jetzt kannst du den Leuten noch sagen, wie sie deine Arbeit konsumieren können, wo sie dich finden im Internet, und vielleicht nochmal eine kurze Werbeeinschaltung für deine Buchhandlung an der Stelle.
Genau, also gerne konsumiert meine Buchhandlung, nein, konsumiert Bücher, Kraftbücher am besten lokal und unabhängig.
Das in der Buchhandlung ist.
Das, genau.
Die auch übrigens, jetzt unterbreche ich dich einfach ganz, weil ich die auch einen Online-Shop hat, das wusste ich nämlich auch ganz lange nicht.
Ah ja, wenn man einen Online-Shop,
genau. Weil es gibt ja viele Leute, die jetzt nicht in Wien sind, die dazuhören. Man kann auch bei der Buchhandlung List online bestellen. Da muss man nicht irgendwelchen Tech-Milliardären Geld schenken. Man kann es auch einfach der Nicole geben.
Ja, das würde ich nur toll finden.
Ja, genau.
Und zusätzlich, ja, man darf das nicht vergessen, meine Buchhandlung ist mehrsprachig. Also auch Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch können wir auch bestellen, alles. Das vergesse ich dann immer irgendwie zu erwähnen. Genau, und sonst kann man mir einfach auch Frühstücksfernsehen und so einschalten bei Kaffee Bulls und meine Einschaltquoten in die Höhe treiben, was auch immer so toll ist, mein Buch kaufen oder einfach andere großartige feministische Arbeit unterstützen. Ja.
Und auf Social Media findet man dich auf Instagram?
Ja. Nicole Antonia List.
Und at Buchhandlung List auch.
Ah, ja, das auch. Buchhandlung List auch hat natürlich, genau. Beides. Genau.
Ich werde das alles verlinken. Ich werde auch den Online-Shop verlinken.
Danke.
Genau. Vielen lieben Dank dir.
Danke dir.
Vielen lieben Dank, Nicole, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links, unter anderem den Link zu Nicoles Buch, den Link zu Nicoles Buchhandlung und zum Online-Shop findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Möglichkeiten, Große Töchter zu kontaktieren. Große Töchter findet ihr auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr überall auf Social Media als Frau Frasel, wobei ich eigentlich nur auf Instagram aktiv bin. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann geht das am besten mit einem Unterstützungsabo auf Steady. Ihr könnt aber auch diese Folge oder den Podcast insgesamt mit 5 Sternen bewerten. Das kostet nichts, nur 2 Sekunden Zeit und hilft sehr viel. Und ihr könnt diesen Podcast auf Social Media teilen und Freundinnen und Freunden empfehlen. Und wenn ihr den Podcast nicht mögt, dann empfehlt ihn doch Menschen, die ihr auch nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.